Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Das Tagesgespräch.
Walter Kielholz, zu Davos, am WEF, warum kommen Sie immer wieder dahin?
Ja, ich bin wirklich ein Wiederholungstäter. Ich komme seit vielen, vielen Jahren. Ich habe es gestern herausgefunden, seit ungefähr 15 Jahren. Ich tue das sehr stark nutzen, einfach auch sehr verschiedene Meinungen zu hören, verschiedene Diskussionen zu führen, auch privat, also auf bilateraler Basis. Ich sitze eigentlich hauptsächlich im Kongresszentrum und höre zu.
Also zuhören einerseits, andererseits auch mit Leuten reden, die Sie vielleicht nicht Alltag sehen?
Ja, es ist natürlich so, man hat über viele Berufsjahre ein Netzwerk auf der Welt aufgebaut und komischerweise sind die meisten von denen in der Zwischenzeit oben. Und das ist also sehr effizient, auch die Leute kurz wieder zu sehen.
Sie haben einmal gesagt, in einer Samstagsrundschau auf Schweizer Radio DRS eigentlich etwas Überraschendes passiert da oben eigentlich nicht.
Nein, es ist ja sicher so, dass da die Hauptströmungen der Meinungsbildung zusammenkommen. Die Medien sind da. Das tut sowieso Überraschungen ein bisschen ausschliessen im Allgemeinen.
Und zwei,
ja, weil alle sich bedeckt halten. Alle 5 Minuten haben ein Agenturjournalist angequackt. Aber Spass beiseite. Ich glaube, man kennt die meisten Meinungsströmungen, die da oben vertreten sind. Da prallen sie dann teilweise aufeinander. Man hat es ja gestern gesehen, wo der Herr Sarkozy gekommen ist. Da sind doch Vorstellungen über die Zukunft der Welt aufeinanderprallt, teilweise ein bisschen.
Wie haben Sie die Rede gefunden, dass Sie gerade ansprechen?
Ja, sie war ausgesprochen anregend gewesen. Ich muss sagen, ich bin mit einem Kollegen zusammengesessen und wir haben gesagt, zu vielen Sachen, die dort hineinvorkommen sind, kann ich eigentlich voll unterschreiben.
Also vielen Sachen auch kapitalismuskritische Sachen?
Ja, er hat ja sehr starken Punkt gemacht, dass er nicht grundsätzlich kapitalismuskritisch ist, sondern dass er einfach das Gefühl hat, man müsse Aberrationen, die sich in der Entwicklung gegeben haben, in den letzten Jahren korrigieren. Aber er hat ja ausdrücklich gemacht, dass alles andere noch viel schlimmer wäre.
Der Klaus Schwab hat vor dem WEF gesagt, dieses Jahr, nach der Finanz- und der Wirtschaftskrise gibt es jetzt eine gesellschaftliche und soziale Krise oder hat Angst davor, was spüren Sie davon, Walter Kielholz?
Ja, ich glaube nicht, dass er gesagt hat, er hat Angst davor. Er sagt, wir müssen uns einfach auf das einlassen, dass sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind, dass die Leute Vertrauen in die Institutionen verloren haben. Dass Glaubwürdigkeit von vielen von uns angeschlagen ist und wir müssen an dem jetzt intensiv arbeiten. Das würde ich auch sagen, das ist so.
Spüren Sie etwas von einer sozialen Krise, gesellschaftlichen Krise?
Ich meine, aus der Schweiz aus ist das immer ein bisschen heikel, oder? Und es ist sehr unterschiedlich. Also ich meine, ich reise sehr viel auf der Welt umeinander. Ich reise auch in Asien. Ich habe jetzt in Asien überhaupt nicht den Eindruck, dass es irgendwelche Depression ist oder irgendwelche Bedrücktheit, sondern im Gegenteil. Ich war zweimal in China über die letzten 3 Monate und habe eigentlich den Eindruck gehabt, das ist eine unglaubliche Dynamik. Dann kommen wir in andere Bereiche, gerade in Amerika, wo es dann wieder bedrückter ist. Und dann in England, wo es teilweise sehr bedrückt ist. Und also es ist sehr unterschiedlich. Das lässt sich nicht über einen leisten schlagen.
Beschäftigt Sie das?
Ja, dass man es nicht über einen leisten kann schlagen, oder dass...
Nein,
das beschäftigt, beschäftigt mich eigentlich mal. Es ist, dass man eben dass sehr unterschiedliche Entwicklungen hat auf der Welt, würde eigentlich darauf hindeuten, dass... sich die Welt massiv verändert, wenn wir da aus diesen Schwierigkeiten raus sind. Also das heisst, also, dass sie nachher anders ist, als sie vorher war und dass halt vor allem eben auch die Bedeutung von Europa halt eben nochmal einen Rutsch runter macht und dass die Bedeutung vom Fernen Osten und vom Mittleren Osten und von Lateinamerika, dass die Bedeutung zunimmt.
Das ist etwas, was Sie jetzt beobachtet oder gesagt, dass die Entwicklung in die Richtung geht?
Ja gut, das beobachtet man schon seit langem. Es geht dann ruckweise und die Krise hat sicher einen massiven Ruck in die Verschiebung. Man sieht es da oben. Seit den vergangenen 5-6 Jahren hat sich die Teilnehmerschaft massiv verändert. Wir haben heute sehr viel mehr Leute aus dem fernen Osten, die da sind. Sie verbreiten auch eine andere Stimmung.
Kommen wir nochmal zurück in die Schweiz. Es gibt viel Ärger bei den Leuten über Boni, die ausgezahlt werden in der Finanz- und der Wirtschaftskrise. Man hat so das Gefühl, oder jetzt war die Krise gewesen, bestraft sind die Leute nicht worden, sondern es ist jetzt eigentlich alles beim Alten, die verdienen trotzdem viel. Was machen Sie gegen diesen Unmut?
Ja gut, also ich verstehe den Unmut teilweise, natürlich kann ich den auch nachvollziehen und er ist auch in vielen Bereichen berechtigt. Ich muss allerdings doch sehen, dass viele Institute massiv an diesem Problem geschafft haben. Und gerade jetzt die 2 Institute, die ich kenne, haben in den letzten 2 Jahren ihre Kompensationssysteme massiv verändert. Sie haben insbesondere die Vorstellungen von der G20 bezüglich risikogerechter Entlöhnung sehr früh aufgenommen und versucht umzusetzen. Eigentlich umzusetzen versucht, bevor man genau gewusst hat im Detail, wie das aussehen sollte. Und sind massiv auch auf längerfristigere Kompensationen gegangen und auf ganz einen energischen Versuch, die Risiken versuchen, also einzudämmen im Zusammenhang mit diesen Entlöhnungen. Als Finanzdienstleister stehen wir in einem massiven Kräftefeld drin. Auf der einen Seite der Druck, wettbewerbsfähig zu bleiben bei den Leuten. Andererseits die Öffentlichkeit, die Vorstellungen hat, wie das auszusehen hat. Andererseits die Aktionäre, die Vorstellungen hat, was die Firma muss machen. Und die Regulatoren, die Vorstellungen haben. Und man versucht, das wirklich jetzt einigermaßen in den Griff zu haben.
Sie haben gesagt, Anpassungen sind gemacht worden. Oder man hat das zum Teil überdenkt, Walter Kielholz. Jetzt für die Leute, die niemals eine Chance haben, so viel zu verdienen, sagen, ja gut, die haben Fehler gemacht und verdienen trotzdem Millionen. Das ist irgendwie ungerecht.
Ja gut, also es sind ja auch sehr viele von diesen Vermögen sehr stark vernichtet worden, oder? Wo da die Kompensationen, die in den letzten paar Jahren quasi aufgebaut worden sind, sind auch wieder kaputt gegangen. Aber ich kann das verstehen, dass man das Gefühl hat, es sei da zu Unrecht oder es werde zu Unrecht Leute weiterhin gut gehalten, die eigentlich das Vertrauen nicht verdienen. Und da muss man halt im Einzelfall entscheiden. Ich glaube, pauschale Entscheidungen darüber sind eigentlich nicht in der Ordnung.
Nehmen wir eine andere Zahl. Es gibt einen Corporate Governance Report 2009 von Heidrick & Struggles. Und laut diesen Studien verdienen Verwaltungsräte in der Schweiz etwa 36'000 Franken pro Sitzung. Das ist fast die Hälfte vom Jahreseinkommen von einem Durchschnittsschweizer. Wie rechtfertigt man so etwas?
Also erstens stimmt das wahrscheinlich so nicht.
Also Sie haben weniger über?
Nein, es ist so, dass die Durchschnittszahlen in dem Sinn nicht wirklich Ausdruck geben über die Leistungen von der Verwaltungsräte, also über die Entlöhnung von der Verwaltungsräte. Die Entlöhnung von der Verwaltungsräte ist eigentlich in den Organisationen, die ich kenne, in den letzten 10 Jahre fast stabil geblieben, hat sich nicht verändert oder nicht gross verändert.
Aber es ist in dem Rahmen, oder ist das völlig aus der Luft gegriffen, wenn man sagt 36'000
Franken? In dem Moment, wo man es in Zusammenhang bringt mit einer Sitzung, ist es ein bisschen komisch. Aber es ist heute so, dass also in einer grossen Finanzinstitution ein Verwaltungsrat auch zeitlich massiv belastet ist. Der englische Report über Corporate Governance, der letztes Jahr rausgekommen ist, der Walker Report, hat ja eigentlich gesagt, dass komplexe Finanzinstitutionen oder komplexe Firmen sollten fast einen vollamtlichen Chairman haben. Dass sie teilweise Verwaltungsräte haben, die ein Teilzeitpensum haben, das ist richtig. Und dass eigentlich auch davon ausgegangen werden, dass die Zeitbelastung von einem Verwaltungsrat 1 bis 1,5 Monate ist pro Jahr. Und weitgehend ist auch, dass man sich Verwaltungsräte weitgehend die Aktien von dem Unternehmen, das sie vorstimmt, bezahlen. Und in diesem Rahmen bewegt sich meiner Meinung nach in der Schweiz die Situation. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir da massiv daneben greifen, weil wir gute Verwaltungsrechte haben.
Es tut mir trotzdem, es ist ja nicht ganz wohl, über das zu reden. Oder wenn Sie jetzt jemanden anhauen, zum Beispiel in einer Spunte da oben, oder man würde sagen, Sie verdienen das pro Sitzung.
Ja, gut. Also ich bin ja auch sehr viel in der Öffentlichkeit und bin auch sehr viel unter den Leuten und werde auch jemanden auf das angesprochen. Natürlich redet man nicht gerne über den Lohn, das ist man dann typischer Schweizer oder am Schluss, aber man muss sich dieser Diskussion stellen.
Walter Kielholz, das Motto vom WEF 2010 ist «Improve the state of the world, rethink, redesign, rebuild». Das heisst also umdenken eine Art oder neu denken. Eigentlich kann man dazu nur Ja sagen, das ist immer gut, aber wie?
Also gut, das ist ein Motto. Das ist das Motto von Klaus Schwab und da kann man eigentlich nur immer Ja sagen. Aber es tut sich doch im Wesentlichen die Diskussion auf 3 Bereiche konzentrieren. Einerseits ein nachhaltiges Finanzsystem kreieren, wo man auch mit der nötigen Sorgfalt die Veränderungen vornimmt, um vermeiden, dass es Schäden gibt in der Phase der Umsetzung. Das Zweite ist, dass man versucht, protektionistische Massnahmen zu verhindern.
Also der Eingriff vom Staat?
Ja, einfach ja, nicht nur bezüglich jetzt dem, auch bezüglich dem freien Handel und so weiter.
Dass jeder wieder auf sich zurückgeht.
Und das wäre eine massive Wohlstandsvernichtung. Und das Dritte ist eigentlich, dass man auch den freien Personenverkehr und den freien Personenaustausch auf der Welt unbedingt erhalten. Das sind eigentlich 3 Bereiche, wo man sagt, auf alle 3 Bereiche gibt es populistische Antworten, die aber massive Schäden können verursachen langfristig auf der Welt. Und darum müssen wir das überdenken und müssen den Leuten auch wieder klar machen, dass diese 3 Sachen ganz wichtig sind für Zukunft, Prosperität.
Das klingt jetzt aber nicht nach Umdenken, sondern eher nach, wir wollen es eigentlich beim Alten behalten. Man hat zwar jetzt Fehler gemacht, aber eigentlich ist das System schon gut.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was gestern in der Eröffnungsrede eigentlich ein bisschen durchgekommen ist, dass es eigentlich keine Option gibt, grundsätzliche Systemveränderung, die besser wäre, sondern dass man das System muss insofern korrigieren, als man Ausreißer korrigiert. Und dass man auch schaut, dass es ja nicht jetzt die zu spontanen Reaktionen kommt, die ein Problem auf die andere Richtung können, verursachen. Also gerade wenn Sie den Handel anschauen, ist natürlich im Zusammenhang mit dem Verlust von Arbeitsplätzen ist natürlich eine massive populistische Reaktion möglich. Und die würde, da wir alle Importeur und Exporteur sind, würde uns allen wieder schaden. Und gerade in der Schweiz haben wir meiner Meinung nach ein massives Interesse an einer offenen Welt. Weil wir sind sehr stark verknüpft mit der Welt. Wir sind als kleines Land darauf angewiesen, Zugang haben zu anderen Märkten, Zugang haben zu Talenten, die für unsere Unternehmen arbeiten. Und vor allem eben auch Zugang haben zu einem Kapitalmarkt, der unsere Finanzindustrie leben lässt.
Ich nenne ein Datum, wo Ihnen wahrscheinlich auch der kalte Schweiß auf die Stirn gekommen ist, und das ist der Kollaps von Lehman Brothers im September 2008.
Das ist der heisse Schweiß gewesen, nicht
der heisse Schweiß sogar. Was haben Sie beobachtet? Was für ein Umdenken hat sie dann stattgefunden? Oder was ist etwas, wo Sie denken, das ist nicht mehr gleich wie vor dem Tag?
Ich bin nicht einmal so sicher, ob das Umdenken so wichtig ist, als anders handeln. Also das Umdenken kann man ja, aber man muss es ja dann auch noch durchsetzen. Und ich glaube, jetzt auf die Unternehmungen, wo ich drin sehe, man kann sagen, hat man schon im Vorlauf zu dem, aber insbesondere im Nachgang zu dem berühmten 15. September 2008 massiv eingegriffen in das Risiko und hat massiv das Risiko versucht zu senken. Und das ist eigentlich auf der ganzen Welt meiner Meinung nach mindestens eben angedenkt worden. Die Frage ist, wie ist es jetzt mit dem Realisieren?
Ich möchte über das noch reden, auch über Regulierungsbestimmungen. Und trotzdem, Sie haben vorhin gesagt, der heisse Schweiß ist ein Ende auf der Stirn. Also Sie haben ja Verantwortung, Sie sind bei Swiss Re, Sie sind bei CS. An beiden Orten Geld auch verloren gegangen. Okay. Wie viel haben denn Sie darüber nachgedacht? Jetzt vielleicht nicht einfach in der Öffentlichkeit, sondern da gesessen und denkt, was ist da passiert?
Ja, also man hat sicher Fehleinschätzungen gemacht, die man im Nachhinein anders beurteilt hat. Man hat nicht damit gerechnet, dass, ich glaube fast niemand hat damit gerechnet, dass es zu solchen gleichzeitigen Bewegungen kommt in den Finanzmärkten, wo eigentlich jeder, der grössere Finanzassets, also der Finanzaktive hat in seiner Bilanz, ist einfach betroffen gewesen davon. Da haben wir gar nichts machen können. Und das ist sicher etwas gewesen, was wir in dieser Dimension nicht erwartet haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, es hat das Institut gegeben, die sind sehr vorsichtig gewesen und sind eigentlich sehr gut durch die Krise durchgekommen im Vergleich. Klar hat man Geld verloren, auch wegen der Bewertungen. Das ist dann teilweise wieder korrigiert worden oder teilweise massiv wieder korrigiert worden. Und es hat andere Institute gegeben, die massiv bleibende Schäden erlitten haben. Also es ist sehr unterschiedlich gewesen, wie einzelne Institute darauf reagiert haben. Und es war auch nicht so, dass nur die privaten Schäden erlitten hätten und die staatlichen Institute nicht. Das ist eigentlich genau im Gegenteil. Es sind die staatlich kontrollierten Finanzinstitute, sei es jetzt in Deutschland, sei es jetzt in Amerika, haben massiv Schäden davon getragen. Also man kann nicht irgendwie sagen, dass der private Sektor allein versagt hat.
Da ist jetzt vor allem die UBS in den Schlagzeilen gewesen, wo dann auch noch andere Sachen dazu gekommen sind, wegen kriminell handeln und so. Aber gehen wir zur Regulierung, die Rolle vom Staat. Also CS und Swiss Re haben ja nicht Staatshilfe beansprucht wie die UBS. Trotzdem sind auch sie jetzt von gewissen Regulierungen, Eigenkapitalregulierungen betroffen. Sie haben die Eingriff, also die Regulierungseingriff stark kritisiert. Warum eigentlich? Etwas muss man ja irgendwie machen, nachdem das passiert ist.
So stimmt es natürlich. Zwei Sachen stimmen in dieser Frage nicht. Erstens haben wir selbstverständlich auch als Unternehmen von den staatlichen Interventionen in dem Sinn profitiert, dass wir auch ein Interesse gehabt haben, dass das Finanzsystem nicht zusammengeht. Wenn es nämlich zusammengeht, dann wären auch wir massiven Schaden genommen haben. Also insofern muss man sagen, jegliche Finanzinstitut und jeder Teilnehmer in der Wirtschaft hat in dem Sinn von diesen staatlichen Interventionen, wenn sie wollen, hat etwas davon gehabt. Darum hat man sie auch gemacht. Also sind wir auch mit im Boot, das ist sicher so. Ich bin auch heute noch fest überzeugt, dass bessere Regulierung richtig ist, dass mehr Regulierung nicht a priori richtig ist. Und ich bin auch heute noch fest überzeugt, und das sage ich auch überall, dass man bei allen Regulierungen auch die volkswirtschaftlichen Folgen beurteilen muss. Und man sieht ja auch, wie die öffentliche Debatte ist. Es werden sehr viele Ideen aufgeworfen. Es werden sehr viele Ideen auch diskutiert. Und was am Schluss realisiert wird, in vielen Ländern auf der Welt, und das hat gestern Frau Leuthard auch angesprochen, ist dann also schon bescheiden. Und darum bin ich eigentlich der Meinung, gezielt qualitative Verbesserungen, insbesondere die Fehler, die man jetzt festgestellt hat. Versuchen auch zukünftig ein bisschen antizipieren und versuchen zukünftige Fehler oder Fehlentwicklungen vorauszukennen, ist absolut nicht in meiner Kritik. Aber eigentlich so flächendeckende Regulierungsverschärfungen und Vorschläge, das erlaube ich mir zu debattieren.
Die Vorschläge kommen jetzt von allen Seiten. Also man hat den US-Präsident Obama gehabt, der gesagt hat, also jetzt ein für alle Mal, die Macht von den Grossbanken muss man brechen, dann können von da, also praktisch aus allen Ländern oder Ecken können jetzt verschiedene Vorschriften. Jetzt könnte ich Sie fragen, Walter Kielholz, wieso bringen nicht Sie oder bringt nicht zum Beispiel das Finanzinstitut selber Vorschriften, wenn man etwas anders machen könnte? Man hat immer das Gefühl gehabt, oder tönt einfach der Staat Leute oder tönt die Staatschefin Leute?
Es findet ja eine sehr starke Debatte statt zwischen der Finanzindustrie und den Regulatoren. Die Debatte läuft grösstenteils ab auf der privaten Seite über das Institute of International Finance. Das ist eigentlich so eine Art Dachvereinigung von der Finanzindustrie auf der Welt, hauptsächlich vom Bankensektor. Und ich bin selber im Vorstand von dem IIF und ich bin selber ein Projektleiter gewesen, also ein Arbeitsgruppenleiter für Regulierungsfragen in dem IIF. Darum bin ich mit der Diskussion sehr gut vertraut. Und wir haben immer wieder Vorschläge gemacht und immer wieder Vorschläge auch sehr gut debattiert mit den Regulatoren. Es ist also nicht so, dass das einfach in den Medien stattfindet, dass man sich gegenseitig Vorschläge im Kopf hat, sondern man tut das wirklich sehr stark debattieren miteinander. Und es tut sich jetzt auch zeigen, dass wahrscheinlich aus dieser ganzen Debatte raus und am Schluss sicher ein Satz von Regulierungsverbesserungen rauskommt, der gescheit ist.
Jetzt also das heisst, Sie bringen effektiv Vorschläge ein und ein Teil von dem kommt dann raus, wenn die Staatschefs sich an ihre Völker wenden.
Und wir nehmen auch Stellung zu Vorschlägen, die von der regulatorischen Seite, die von der Zentralbank kommt, die von der Bank for International Settlement kommt, die aus dem Financial Stability Forum kommt und so weiter. Unsere Stellungnahmen werden aufgenommen. Unsere Stellungnahmen sind nicht einfach einseitig, sondern wir versuchen wirklich auch auf Folgeschäden oder Folgen von solchen Regulierungen hinzuweisen. Und ich glaube, mit so einem Dialog kommt man sicher eher ans Ziel, als wenn einfach jeder spontane Idee folgt. Aber das ist ein Prozess, der also sehr, sehr intensiv ist. Aber da er sehr technisch ist im Allgemeinen, findet er in den Medien natürlich viel weniger statt.
Ich wollte sagen, also jemand, der jetzt da vielleicht zuhört, sagt, gut, also Sie haben jetzt ein paar Mal von Regulierungen geredet, aber was dann genau konkret? Schaut man dem Einzelnen mehr auf die Finger? Oder sagt man zum Beispiel, wie der Präsident Obama, gut, wir können gar nicht mehr so grosse Banken haben, too big to fail, also schauen wir, dass die weniger Macht haben. Aber etwas Konkretes, wo Sie denken, das müssen wir, da können sich alle darauf einigen.
Ja gut, also grosse Banken, das ist ja immer ein komisches Thema, weil gerade in dieser Krise auch, im Verlauf des Jahres 2008, hat die amerikanische Aufsicht, die amerikanische Zentralbank, grosse Banken gezwungen, kleinere Banken, die in Schwierigkeiten waren, zu übernehmen. Dann sind natürlich die grossen Banken noch ein bisschen grösser geworden. Und jetzt sind sie so saumässig gross, oder? Und jetzt sagen wir, nein, das geht nicht.
Aber das ist UBS auch, ist schon vorher eine sehr grosse
Ja, aber wir haben gerade in der Schweiz, oder? Hat man auch in der grossen Immobilienkrise oder der Hypothekarkrise, die wir kennen, Mitte der 90er Jahre, hat UBS, aber vor allem hat CS-Institut übernommen, die auch nicht mehr so gut zweck sind. Also zum Beispiel die Übernahme von der Volksbank durch Credit Suisse ist teilweise auch ein Folge gewesen, dass die Volksbank ein grösseres Problem war. Oder Übernahme von kleineren Banken durch grössere Banken ist auch in Deutschland der Fall gewesen und so weiter. Das hat man immer wieder vom Regulator aus so eingeleitet. Und am Schluss hat man natürlich dann die ganz grossen Institute.
Also das heisst, die Banken sind nicht einmal selber die Schuld, sondern es ist der Staat, der mitgeredet hat und gesagt hat...
Das war jetzt ganz offensichtlich im Fall von der Bank of America mit Mary Lynch und im Verhältnis von JP Morgan, wo mehrere Banken Washington Mutual müssen übernehmen und so weiter, ist ganz klar in der Krise gewesen, ein Mittel, das der Regulator hat, Institut in Schwierigkeiten, in die Arme zu bringen von Instituten, die nicht so grosse Schwierigkeiten haben. Und dann entstehen grosse Institute. Ich glaube, Grösse ist ein Thema, das andere Thema ist sicher die Vernetztheit oder, in dem Finanzsektor, wo nicht überblickbar ist, so einfach. Das ist meiner Meinung nach ein schwierigeres Thema. Also
die Vernetztheit, also wenn es jemandem schlecht geht, dann geht es so ein bisschen dominomässig. Ja.
Man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Grippevirus. Der steckt dann schnell an. Die Ansteckungsgeschwindigkeit ist sicher in den letzten 10, 15 Jahren durch die Finanzinnovation ist die Ansteckungsgeschwindigkeit grösser geworden. Und das muss man sicher ganz intensiv anschauen. Und das andere sind natürlich Kapitalunterlegungen, Liquiditätsvorsorge. Und dort hat man sicher massiven Verbesserungsbedarf, wo man jetzt gewisse Sachen in die Ordnung bringen kann. Alles miteinander ist dann ziemlich teuer.
Das oder? Sehen wir dann wie teuer. Also das ist, man redet auch viel, was ist eigentlich der Preis? Und ja. Ich komme jetzt nochmal zu reden auf die UBS. Es hat ein paar Entscheide beim Bundesverwaltungsgericht, wo der Bundesrat eine schwierige Situation gebracht hat wegen der Auslieferung Kundendaten von der UBS. Und Walter Kielholz, soll der Bundesrat reden mit den Amerikanern, was er offenbar auch schon gemacht hat, soll es die UBS richten, soll man jetzt die Bank sich selber überlassen, soll man sagen, gut, wir versuchen jetzt das zu richten, aber noch ist fertig, oder was denken Sie?
Ja gut, also der Staat kann sich jetzt nicht einfach abdanken in dieser Gelegenheit, sagen, jetzt macht doch das alleine. Uns ist es kompliziert worden. Also für uns ist es wichtig eigentlich, dass Entscheid, die Regierung fällt, auf einer rechtlich soliden Grundlage stehen. Das ist einfach so. Und das ist eigentlich das Problem, wie bringt man jetzt das fertig, dass die Entscheidungen, die gefällt worden sind, die in der Sache vertretbar sind, in der Krise auch vertretbar sind, dass die auf einer rechtlich soliden Grundlage stehen. Aber das kann man nicht einfach sagen, jetzt kann das die UBS schauen, dass das so läuft. Ich glaube, das ist nicht verantwortungsbewusst, sondern jetzt muss der Staat das erstellen, eigentlich, dass die Entscheidung, die man gefällt hat, auch sauber ist. Und das hat man ja sicher überprüft. Bin mir überzeugt, dass man das damals geprüft hat. Verhebt die Entscheidung, die man fällt, rechtlich. Jetzt ist das Bundesverwaltungsgericht zu einer anderen Einschätzung gekommen. Man mit dem umgehen kann, auch keine Ratschläge teilen.
Aber Sie denken, der Staat dranbleiben auf jeden Fall? Und
ja, nicht, es ist jetzt ein staatliches Problem. Es ist ein zwischenstaatlicher Vertrag, den man abgeschlossen hat, der jetzt angefochten wird, der jetzt rechtlich im Zweifel steht. Oder? Da kann man nicht einfach sagen, ja, in dem Fall lassen wir es halt. Glaube ich nicht, dass das richtig ist.
Wenn Sie da oben mit Leuten reden, in Davos, da im WEF, ist das ein Thema?
Ja, das beschäftigt fast niemand.
Das beschäftigt fast niemand?
Ja, also nein, wenn ich jetzt nicht mit den Schweizer rede, wenn ich jetzt mit den Ausländern rede.
Das habe ich ja gemeint, ja.
Ja,
genau.
Ja, das beschäftigt das wirklich niemand. Also, tut mir jetzt leid, wenn ich das muss sagen, aber...
Und auch die Bankgeheimnisgeschichte? Nichts, ja, jetzt in Bezug...
Man wird jemanden darauf angesprochen, wo man sagt, was sind die strategischen Aussichten von der schweizerischen Grossbanken in Bezug auf ein Privatkundengeschäft, wenn das Bankgeheimnis nicht mehr existiert. Aber es ist eigentlich eher ein Interesse, wo man sagt, die werden das schon irgendwie in Gang bekommen und die werden auch selbstverständlich können weiter eine ganz wichtige Rolle im Private Banking spielen. Es ist also nicht irgendwie eine Schadenfreude oder so irgendetwas, überhaupt nicht.
Also die Wahrnehmung ist da manchmal doch eine andere, ja. Und das ist so, wenn man international dann reist. Walter Kielholz, tun Sie bergsteigen?
Nein. Also, nicht wirklich.
Und im privaten Bereich irgendetwas, wo risikobehaftet ist?
Tja. Also mein Golf ist risikobehaftet. Das ist ja so schlecht. Nein, ich bin eigentlich im Segelsport gross geworden. Und das ist natürlich an sich ein bisschen risikobehaftet.
Das, was mir nämlich in den Sinn kommt, wenn ich manchmal höre so über die Regulierung, also das ganze Umfeld, kommt es mir eben manchmal vor wie Bergsteiger oder überhaupt Sportler, dass man eigentlich gar nicht so gerne über die UV redet und dass man nicht irgendwie will zugeben, dass die Umgebung an sich gefährlich ist. Also wenn man auf eine Skitour geht oder geht bergsteigen, weiss man, die Umgebung ist gefährlich. Und das ist bei den Finanzmärkten auch so.
Das ist auf dem Meer auch so, beim Segeln.
Beim Meer auch so, ganz genau, mit Strömungen, mit Wind, der plötzlich kehrt. Mhm. Ich tue Kanu fahren, also von dem her
ja, weiss auch, das ist reckless.
Aber man hat manchmal so das Gefühl, über das Risiko, oder man sagt gar nicht, eigentlich, wenn man im Finanzgeschäft tätig ist, dann ist das Risiko behaftet, egal wie das man reguliert. Und mit dem muss man irgendwie einfach umgehen.
Ja, das ist sicher. Also, ich meine, ich bin in der Rückversicherung eigentlich gross geworden. Wir machen das beruflich. Risiko übernehmen und Risiken versuchen einzuschätzen. Und manchmal machen wir einen Fehler. Und trotzdem müssen wir morgen wieder Risiken übernehmen. Das ist eigentlich die Aufgabe. Oder? Und die Bank muss heute Kredit ausgeben, der Kredit kann schlecht gehen und sie muss morgen wieder einen sprechen. Das heisst, sie muss im Wesentlichen immer wieder neue Risiken eingehen und man versucht ja immer aus vergangenen Risikofehlern immer zu lernen und das nächste Mal besser zu machen. Und dann kommt etwas Neues, das man nicht eingeschätzt hat und das man noch nicht kennt und dann, ja, dann zieht man wieder etwas raus. Also das ist eigentlich das tägliche Brot. Aber die Dimension, die wir natürlich haben in den letzten 2-3 Jahren, das war etwas völlig Neues.
Sehen Sie von jetzt aus, wo die nächsten Risiken sein können, wo die nächsten Blasen, sage ich immer, mal sein können? Sich Gedanken darüber gemacht?
Ja, ich muss mir Gedanken machen, sich so. Aber es ist ja, das ist eine ganz grosse Frage. Wir, wenn Sie Blasen sagen, dann sagen Sie im Wesentlichen, gibt es irgendwelche Aktive, gibt es welche Investitionen auf der Welt, die massiv überwertet sind? Sei es jetzt Immobilien, Aktien, gewisse Währungen, gewisse Volkswirtschaften und so weiter. Und was eben ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, die grundsätzlichen Ungleichgewicht in der Weltwirtschaft. Dass also die einen mehr konsumieren, dass sie sollten, und die anderen weniger konsumieren, dass sie sollten. Dass die einen mehr exportieren und die anderen nur importieren. Die Gleichgewicht, die sind noch im Lot. Und solange die nicht im Lot sind oder besser im Lot sind, wird es immer wieder zu Ausreißern kommen. Das heisst also, die Frage, kann China wirklich exportieren in alle Welt und die anderen nur immer importieren, das ist einfach ein Ungleichgewicht. Und das wird, solange das da ist, in dieser Dimension werden wir wahrscheinlich immer wieder größere Schwierigkeiten haben.
Walter Kielholz, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.